HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Habe ich auch wirklich den Herd ausgemacht? Lieber nochmal nachgucken. Habe ich etwa ansteckende Bakterien an den Fingern? Besser nochmal die Hände waschen. Hoffentlich geht alles gut. Lieber dreimal auf Holz klopfen. Wir alle kennen solche quälenden Gedanken und tun manchmal unnötige Dinge, um vermeintlich drohendes Unheil abzuwenden. Bei manchen Menschen sind solche Zwangsgedanken und Handlungen so extrem, dass sie das ganze Leben der Betroffenen beherrschen. Dann ist die Zwangsstörung eine psychische Erkrankung mit schweren Folgen. Betroffen davon ist auch der in Berlin lebende Autor Peter Wittkamp, der sein Geld eigentlich als Witzemacher und lustig kreativer Werbetexter verdient. Über sein Leben mit Zwangsstörungen hat Peter Wittkamp jetzt ein Buch geschrieben. Für mich soll es Neurosen regnen, so heißt es. Für HR Info das Interview habe ich mit Peter Wittkamp gesprochen. Peter Wittkamp, viele haben Ihren Namen noch nie gehört, aber die meisten Menschen hierzulande haben wohl schon mal über einen Witz von Ihnen gelacht. Kann das sein?
Das könnte sein, ja.
Sie haben Gags geschrieben für Jan Böhmermann. Sie sind Hauptautor, nennt sich das, für die Online-Kanäle der Heute-Show. Mhm. Sie schreiben lustige Bücher wie Poste deine Darmspiegelung in 42 Lektionen zum perfekten Internetnutzer. Worüber können Sie selbst am meisten lachen?
Über fast alles. Also ich gebe manchmal Humor-Workshops und bringe dann Leuten bei, wie man mehr mit Humor oder Witz arbeiten kann. Und dann unterteile ich auch gerne Humor in verschiedene Kategorien, also wie Humor überhaupt entsteht. Und ich finde in jeder Kategorie, die ich dann da praktisch lehre, was Schönes. Also ich finde es fast ein bisschen kleinen Favoriten. Das ist so, wenn es im Alltag, also wenn man Alltagsbeobachtung macht, wenn man sich einfach umschaut und sieht, was Lustiges und denkt, das ist so eigentlich sehr humorvoll, ohne dass jemand einen Witz gemacht hat oder dass irgendwas gespielt ist, sondern einfach nur so ein bisschen den Alltag beobachtet.
Und Sie machen auch Werbung und beraten Firmen bei der Online-Kommunikation. Mhm. Seit 2015 machen Sie eine sehr erfolgreiche Image-Kampagne für die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, die ja auch weit über Berlin hinaus bekannt wurde unter dem Slogan »Weil wir dich lieben«. Da sollte das Unternehmen trotz chronisch verspäteter, schmuddeliger Busse und Bahnen und übellauniger Mitarbeiter ein positives Image bekommen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Wir haben damals die Online-Kanäle praktisch zur Verfügung gestellt bekommen und uns wurde gesagt, mach doch mal. Und im Grunde haben wir, was ich auch gerne mache, eine Schwäche, eine Stärke verwandelt. Also ich schaue mir an, was ist eine Schwäche, die man vielleicht einfach anders kommunizieren kann. Und diese Krummlichkeit der Busfahrer, diese leichten Verspätungen, manchmal auch starke Verspätungen, dass es nicht immer ganz sauber ist. Das haben wir auch so ein bisschen als Markenzeichen dann versucht zu kommunizieren.
Das heißt, Leute, die sich beschweren und sagen, heute ist wieder mein Bus ausgefallen, denen haben Sie dann online was für eine Antwort gegeben?
Je nachdem. Also wir haben schon mit viel Humor und Berliner Schnauze geantwortet. Wir haben dieses dreckige, berlinige versucht, dann auch online zu kommunizieren. Wir hatten aber, und das finde ich ganz wichtig, immer so eine Grenze. Das heißt, wenn ein Bus 2 Minuten zu spät kommt und jemand nimmt sein Handy hoch und beschwert sich schon dann haben wir immer einen Witz über den gemacht. Wenn ein Bus 20 Minuten zu spät war, dann haben wir gedacht, okay, da ist jetzt wirklich jemand zu spät, kommt vielleicht zu spät zur Kita, um die Kinder abzuholen oder muss zur Bahn. Dann haben wir auch aufgehört, Witze zu machen. Also immer, das war vielleicht auch das Schwierigste, immer so die Grenze zu sehen, wann ist Humor angebracht, wann nicht.
Also auf jeden Fall sind jetzt trotz aller Unzulänglichkeiten die Berliner Verkehrsbetriebe Kult, bewerben sich sogar um einen Weltkulturerbestatus und es fahren Straßenbahnen durch Berlin, auf denen draufsteht, weine nicht, wenn der Regen fällt. Tram, Tram. Das ist auch von Ihnen, oder?
Das habe ich geschrieben, ja.
Peter Wittkamp in HR Info das Interview. Er ist Autor, Gagschreiber, Berater für Online-Kommunikation und hat nach 3 Spaßbüchern jetzt auch eins zu einem ernsten Thema geschrieben und ein sehr persönliches Buch dazu. Für mich soll es Neurosen regnen, mein Leben mit Zwangsstörungen. Dass Sie selbst, Peter Wittkamp, unter Zwangsstörungen leiden, das wussten vorher selbst enge Freunde und Kollegen nicht. Warum haben Sie sich entschieden, das jetzt per Buch öffentlich zu machen?
Ich würde gerne eine wahnsinnig anrührende Geschichte erzählen, aber im Grunde war es so, dass meine Literaturagentin gesagt hat, also ich wollte gerade wieder ein humorvolles Buch schreiben und die hat gesagt, kein Problem, machen wir, aber willst du nicht mal was Richtiges schreiben, anstatt dich immer mit diesen Witzbüchern zu verheizen? Und dann habe ich gesagt, ja, Elisabeth heißt sie, ich habe da so ein Thema, das ist wirklich ein bisschen ernster. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber schreiben kann, aber ich kann mal versuchen, ein paar Seiten zu schreiben. Und dann habe ich das gemacht und dann fand sie das sehr, sehr gut und viele Verlage auch. Und dann haben wir dieses Buch gemacht. Mhm. Und beim Schreiben habe ich so gemerkt und auch nach der Veröffentlichung, das hat nicht nur den Vorteil, dass ich mal was Ernsthaftes mache, sondern ich kann auch wirklich vielen Leuten helfen damit.
So eine Zwangsstörung erscheint ja so im Alltagsverständnis vielen gar nicht so dramatisch. Wir kennen das selber, dass wir öfter kontrollieren, ob der Herd wirklich aus ist. Wir kennen sogenannte Zwangscharakter, die eine bestimmte Ordnung brauchen, um sich wohlzufühlen. Wir klopfen dreimal auf Holz, um Unglück abzuwenden. Aber das hat mit dem, was Sie erleiden, wenig zu tun, oder?
Nee, also es gibt bei dieser Krankheit viele Anknüpfungspunkte für den normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist eben dieses Klopfen auf Holz zum Beispiel. Also es ist tatsächlich vom Charakter her fast schon eine Zwangshandlung. Sie haben eine Zwangshandlung oder eine Zwangsstörung ist immer so, dass Sie einen erschreckenden Gedanken haben und den wollen Sie loswerden oder zumindest abmildern. Und dann machen Sie entweder einen Gedanken, um gegenzusteuern oder eine Zwangshandlung, um gegenzusteuern. Ganz einfaches Beispiel ist, ich habe Angst, mich anzustecken, mich zu vergiften, andere anzustecken. So, und um das zu entlasten, diese Angst, Hände waschen. Mhm. Und da kann eine richtige Zwangsstörung daraus entstehen.
Das war bei Ihnen als Jugendlicher der Fall. Das haben
Sie
überwunden. Ne?
Genau, das habe ich dann überwunden. Aber das ist so ein Beispiel für eine klassische Zwangsstörung, dass man einfach diesen Gedanken loswerden will. Und beim Klopfen auf Holz hat man ja auch meistens, wenn man denkt, huch, da, wenn Mutti mal stirbt und dann denkt man sich, oh, das ist jetzt ein unangenehmer Gedanke und es wäre auch irgendwie auch unschön, wenn das jetzt direkt passiert, wenn ich das gerade gesagt habe. Und dann klopft man auf Holz, um das so ein bisschen zu entlasten. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Also das Klopfen auf Holz hat ja nichts mit dem zu tun, was man gesagt hat.
Und dass das Quatsch ist, das weiß man auch in dem Moment.
Genau, aber dann kann man so als normaler Mensch der vielleicht so ein bisschen diese Entlastung nachvollziehen. Mit einer unsinnigen Handlung versucht man seine Gedanken etwas zu entlasten. Und das ist ganz oft bei Zwangshandlungen so, dass sie eigentlich gar nicht so viel mit dem Problem zu tun haben. Es gibt auch Leute, die Angst haben, dass das und das passiert. Und dann müssen sie zählen. Ne? Mhm. Bis 30 im Kopf zählen oder bis 100 zählen. Und dann sind sie unsicher, ob sie sich verzählt haben. Dann zählen sie nochmal. Und irgendwann ist man so in einer Zählspirale und kommt da gar nicht mehr raus. Und da gibt es wirklich ganz, ganz harte Fälle.
Bei Ihnen ist es so, dass Sie, das beschreiben Sie im Buch auch sehr ausführlich, unter anderem sich vorstellen, es könnte ein Radfahrer ein schweres Unglück haben, weil zum Beispiel ein Hindernis auf dem Radweg liegt oder weil da ein Loch ist oder sowas. Was
ja, generell
sind dann Zwangshandlungen, die bei Ihnen daraus folgen? Also was müssen Sie dann tun, um diesen Gedanken irgendwie loszuwerden oder vielleicht auch um dieses Unglück, was Sie da kommen sehen, zu bannen?
Ja, es ist eigentlich noch viel allgemeiner. Ich denke mir immer, was könnte passieren? Also wenn irgendwo Stromkabel liegen oder so oder eben auf dem Radweg ein Stein liegt. Den Stein räume ich dann weg. Mhm. Bei Stromkabeln frage ich dann irgendwie, wenn das in der Wohnung von Freunden ist, das ist aber nicht angeschlossen, ne? Oder auch in Cafés oder sowas. Oder habt ihr darauf geachtet, dass das aus ist? Ne? Und weil ich mir immer vorstelle, da geht dann nachher ein Kind spielen und dann... Das ist auch alles noch ganz nett von mir und irgendwie auch vielleicht ein bisschen sympathisch, aber ich übertreibe es dann auch. Ich kann dann, wenn ich nicht aufpasse, nirgendwo mehr hingehen, ohne Gefahren zu sehen, die auch gar keine mehr sind. Man übertreibt dann und sieht dann auch Steine, die gar keine Steine sind und geht nochmal zurück, war da nicht was und geht dann vielleicht auch nicht mehr ganz zu Freunden, weil man denkt, oh, da muss ich auch wieder die ganze Wohnung absuchen und das ist ein Teil, der mich so plagt. Ich steuere da aber sehr aktiv dagegen und versuche mich immer zu... zwingen, das trotzdem zu machen. Also ich zwinge mich, Freunde zu treffen, ich zwinge mich, in Cafés zu gehen und ich zwinge mich dann auch, Sachen liegen zu lassen und zu sagen, weißt du was, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist
aber es gibt eben auch ganz krasse Handlungen, die Sie in Ihrem Buch schildern. Eine zum Beispiel war, dass Sie jemanden beauftragt haben, einen Handwerker, ein Loch, was Sie im Radweg irgendwo entdeckt haben, zuzubetonieren. Mhm. Wie kam es dazu? Da haben Sie ja richtig viel Geld und Aufwand investiert, um das irgendwie, was Ihnen da als Problem erschien, zu lösen.
Ja, das war damals doch, das hatte ich vielleicht heute, könnte ich das besser lösen, wäre da stärker, aber das hat mich damals so ein großes Loch in einem Radweg gesehen und habe sofort gedacht, wenn da jemand nachts herfährt, das ist nicht gut beleuchtet und da konnte man auch mit dem Reifen ganz gut absacken. Das war zwar am Rand, aber theoretisch hätte es passieren können und dann als Zwangskranker geht man immer vom Schlimmsten aus und das hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe dann immer dran gedacht, wenn da jemand passiert und du hast das gesehen und hast nichts gemacht und ich weiß, dass das nicht meine Aufgabe ist, aber mir hat dieser Gedanke keine Ruhe mehr gelassen und irgendwann, das zog sich auch über Wochen, habe ich einen Handwerker beauftragt bei einem Online-Portal und habe gesagt, gibt es dieses Loch auf dem öffentlichen Gehweg, das müssen Sie ausbessern. musste mir aber da noch eine Ausrede einfallen lassen, weil man kann ja nicht einfach so einen Handwerker beauftragen, den öffentlichen Wege zu pflastern. Mhm. Deswegen habe ich mir einen Verein einfallen lassen zur Pflege des Landwehrkanals und da wäre ich Mitglied und wir würden darauf achten, dass das alles schön ist. Das hat auch geklappt, da hat niemand Nachfragen gestellt und ich habe dann letztendlich jemanden bezahlt, der einfach einen Gehweg repariert hat. Und
der hat es auch gemacht dann?
Ja.
Sie
ja.
haben sich wahrscheinlich vergewissert, dass das ich auch wirklich erfolgt ist. Ne?
Ja.
Also das sind
das
ja
darf man auf keinen Fall machen. Also jeder Therapeut sagt Ihnen, sind Sie komplett bescheuert. Ne? Also das dürfen Sie, nein, ich verbiete Ihnen das. Und das schildere ich auch im Buch so ein bisschen wie diese, was der Therapeut sagen würde, was ich in meinem Kopf habe. Aber ja, das treibt dann manchmal solche seltsamen
Blüten. Also ich lache jetzt, weil das natürlich auch was Komisches hat. Sie schreiben ja auch selbst, da kommen wir später nochmal drüber, auch in der humorvollen Weise über das Thema. Aber was ich nochmal wissen möchte, ist, wie weit Sie das wirklich in Ihrem Alltag beeinträchtigt und behindert, dass Sie diese Gedanken haben, die Ihren Kopf ausfüllen oder dass Sie immer wieder sich gezwungen sehen, solche Dinge zu tun, von denen Sie eigentlich wissen, das ist Quatsch.
Also es kann schon sehr belastend sein und wenn es nicht belastend ist, hat man immer dagegen zu kämpfen, dass man es nicht macht und das ist auch anstrengend. Also selbst an Tagen, wo ich das wirklich, das kann ich mittlerweile ganz gut alles abschütteln kann und sagen kann, das ist alles nicht meine Aufgabe, ich würde gerne helfen, aber ich darf nicht, sonst wird das alles sehr viel stärker. Da muss ich immer dagegen auch so ein bisschen kämpfen und am Ende des Tages ist das dann auch anstrengend, selbst wenn man keine Zwänge hat. Man ist so ein bisschen wie ein trockener Alkoholiker. Manchmal habe ich auch noch Zwänge und das ist auch sehr, sehr unangenehm und diese ganzen Impulse, aber auch wenn man zwangfrei ist, ist das auch sehr anstrengend.
Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie trainieren das mit einem Verhaltenstherapeuten, das auszuhalten, dem Zwang nicht nachzugeben, solche Dinge nicht zu tun. Da geht es ja vor allem darum, dieses Symptom des Zwangsgedankens und der Zwangshandlung irgendwie möglichst nach hinten zu drängen. Geht es dabei auch um die Frage, woher das eigentlich kommt, warum Sie diese Neigung haben?
Nee, das wäre eher eine Psychoanalyse, das macht kein Verhaltenstherapeut. Und ich weiß aus der Literatur, dass es bei Zwängen sehr unterschiedliche Gründe haben kann und das auch nicht so richtig erforscht ist. Es gibt sogar bei kleinen Kindern eine Viruserkrankung, wo dann der Körper Antikörper bildet. Diese Antikörper aber nicht nur den Virus, sondern auch das Gehirn anfallen und die Kinder Zwänge entwickeln. Also es gibt tatsächlich auch körperliche Ursachen, das ist jetzt nicht so häufig, aber dieses ganze Thema, wo kommt das her, ist noch nicht so gut erforscht.
Aber man könnte ja meinen, wenn Sie so eine Angst haben, dass irgendein schlimmes Unglück passiert, dass Sie vielleicht auch mal eine Erfahrung gemacht haben, die irgendwie Ursache für diese Ängste ist.
Ja, das würde ich auch gerne sagen. Ne? Ich bin mit 5 Jahren ist da ein großes Unglück passiert und ich war als Kind schuld oder sowas. Das wäre super schön, das so herzuleiten.
Ist aber nicht so, aber sondern das kommt irgendwie aus dem Nichts.
Genau.
Und es führt auch zu Depressionen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es einmal sogar zu einem mehrwöchigen Psychiatrieaufenthalt kam, wo Sie selber gesagt haben, ich kann mir jetzt nicht mehr helfen. Wie hängen die Depressionen mit der Zwangsstörung zusammen? Ist das eine Folge davon?
Generell Leute, die unter Zwängen leiden, haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken. Aber grundsätzlich verstärkt das natürlich auch, wenn man immer im Alarmmodus ist, immer hohe Anforderungen an sich selbst hat, immer aufpassen muss. Das verstärkt natürlich auch, dass es einem schlecht geht und dass man da leichter in so eine Depression abrutschen kann. Und so war das vielleicht ein bisschen bei mir, dass das alles zu viel geworden ist und der Kopf dann irgendwann gesagt hat, ich trete jetzt einen Generalstreik.
Konnten Sie in der Psychiatrie, in der Klinik Hilfe bekommen? Was hat Ihnen da geholfen?
Ja, also ich hatte das Problem, dass ich nicht so viel Zeit hatte, was ein bisschen ironisch ist, aber ich war gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit und hatte noch nicht viel zurückgelegt und musste eigentlich schnell wieder arbeiten. Und die Ärzte haben gesagt, am besten bleiben Sie mal 10 Wochen hier. Und ich habe gesagt, wir müssen das in 5 schaffen. Und nach einigen Widerspruch von den Ärzten haben sie sich aber darauf eingelassen und obwohl das jetzt gar nicht so lang war, hat mir das schon geholfen, so mal komplett raus zu sein, mal Ruhe zu finden, mit anderen zu reden, die auch Probleme haben, einen strukturierten Tagesablauf mit Sport morgens, keinen Alkohol, das war schon hilfreich.
Peter Wittkamp in HR Info, das Interview. Der Autor hat jetzt ein Buch über sein Leben mit Zwangsstörungen geschrieben unter dem Titel »Für mich soll es Neurosen regnen«. In dieser Sendung, Herr Wittkamp, kommt immer die HR Info Interviewbox zum Einsatz. Mhm. Die sehen Sie jetzt nicht, weil Sie in Berlin im Studio sitzen und ich in Frankfurt. Ich klappe mal mit dem Deckel und da kommt jetzt was für Sie raus, was Sie hören können.
Hallo, okay. Ich bin Nico, 23 Jahre alt und ich komme aus Versehen. Ich werde häufiger gefragt, warum ich immer nur über Depressionen rede. ganz einfach, weil man sich an dem Thema ganz gut aufhängen kann. Ja, ich habe jetzt auch eine Geschäftsidee. Unglückskekse. Der erste Spruch ist: Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast du es hinter dir.
Peter Wittkamp, können Sie darüber lachen?
Ja, ich vermute auch, das war Nico Semsrott.
Genau. Kollege von Ihnen, Comedian, mittlerweile für die Partei im Europaparlament.
Mhm. War auch bei der Heute-Show öfter aufgetreten.
Ja.
Ja, ich finde das witzig, obwohl ich selber unter Depressionen gelitten habe. Bei mir waren Depressionen nie so stark wie bei anderen, die da wirklich krass drunter leiden. Und dann kann ich auch verstehen, wenn man das nicht witzig findet. Aber ich in meinem Fall bin immer der Meinung, wenn man den Humor verliert, dann hat man gar nichts mehr. Mhm. Und ich finde es schöner, darüber zu lachen, als jedes Thema zum Tabuthema zu erklären.
Sie haben ja über das Thema Zwangsstörungen eigentlich öffentlich bis zum Erscheinen dieses Buches nicht gesprochen. Mhm. Dieses Buch, Für mich soll es Neurosen regnen, das zeigt schon der Titel, ist auch ein lustiges Buch mit dem Humor geschrieben, den Sie als Autor für die Heute-Show oder als Erfinder von witzigen Kampagnen einfach auch haben. Ist der Humor für Sie ein Mittel, um solche ernsten Probleme zu bearbeiten?
Ja, definitiv. Und das ist für mich auch ein Mittel, um zu verhindern, dass man in diese Wehleidigkeit abdriftet und dass es dann nur noch schlimm ist und nur noch ernst. Und da hätte ich immer Angst, dass das niemand lesen will. Ich weiß, dass mir jetzt schon einige Leute gesagt haben, dass sie das gut, also die unter einer Zwangsstörung leiden, die das gut finden, dass das Buch so unterhaltsam und auch zum Teil lustig geschrieben ist, weil sie können das jetzt an Bekannte und Freunde weiterreichen und die lesen das auch, ja. Weil das eben so unterhaltsam ist und sie müssen ihnen nicht einen wissenschaftlichen Klopper hinlegen, der eh nicht gelesen wird, sondern sie haben, das ist eine leichte Art, das zu erzählen. Und das ist halt der Vorteil von Humor, dass man auch ernste Dinge so zeigen kann, dass die Leute erstmal drauf anspringen.
Es gibt ja so ein Bild vom traurigen Clown oder vom Harlekin mit einer Träne auf dem geschminkten Gesicht. Ist das für Sie mehr als nur ein kitschiges Klischee?
Also ich habe jetzt keinen traurigen Harlekin zu Hause hängen. das ist schon sehr kitschig.
Ja.
Das ist auch vielleicht auch ein Vorurteil, dass das so lustige Leute dann auch immer diese traurige Seite haben. Es gibt bestimmt auch ein paar lustige Leute, die einfach nur lustig sind und ein richtig schönes Leben haben. Bei mir ist das jetzt halt nicht so. Da gibt es auch noch ein paar ernstere Sachen. Also nicht jeder, der lustig ist, muss dann auch direkt so diese Schattenseite haben.
Es gibt ja auch das andere Klischee von Genie und Wahnsinn, die angeblich eng zusammenhängen. Also auf Ihre Situation bezogen, haben Sie Humor trotz oder wegen der Zwangsstörung?
Ich glaube, das ist unabhängig davon. Das ist einfach, dass ich ganz gut vom Humor leben kann oder damit mein Leben bestreiten kann. Das macht es mir so ein bisschen leichter auszuhalten, dass da auch eine düstere Seite ist. Und ich denke immer, ich hab viel bekommen. Ich habe viel Humor und ich habe auch einiges an düsteren Sachen bekommen. Das hält sich ganz gut die Waage. Mhm. Das muss aber nicht so sein. Also gerade die Zwangsstörung ist was komplett klassenlos vorkommt oder auch losgelöst von Nationalitäten. Also es gibt es in jedem Land, in jeder Einkommensstufe. Das trifft jeden, also nicht nur den, das ist keine Luxuskrankheit, ne, die man so als Berliner, Berlin-Mitte sich mal so zulegt, damit man auch noch eine interessante psychische Störung hat.
Und in Deutschland wird geschätzt, etwa 1 bis 2 Millionen Menschen sind davon betroffen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie hatten zum Beispiel bei Ihrem Psychiatrieaufenthalt eigentlich das Problem, dass Sie überhaupt keine Zeit hatten als freiberuflicher Autor und Werbetexter. Wie gelingt es Ihnen denn, wenn Sie gerade von Zwangsgedanken heimgesucht werden, überhaupt zu arbeiten? Also läuft das Witzehandwerk auch soweit automatisch? Muss man dafür nicht irgendwie gute Laune haben?
Das hilft manchmal, aber man muss es nicht. Man kann auch sein Handwerk runterspülen. Das habe ich schon öfter in meinem Leben gemacht, dass ich auch sehr traurig war, aber trotzdem so meine Arbeit machen konnte. Und manchmal hat es auch den großen Vorteil, dass man erstmal abgelenkt war von seinen Gedanken, dass man gemerkt hat, das Leben geht weiter, dass man sich dann selbst auch so ein bisschen wieder hochziehen kann. Gerade so arbeiten, rausgehen, mit Leuten treffen, dem Alltag nachgehen, einkaufen gehen, also alles so Tätigkeiten, die dabei helfen, dass man aus so Löchern rauskommt. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, fast bei jeder psychischen Krankheit, ist, sich zu Hause einzugraben.
Mhm. Und bei den Zwangsgedanken, auch das beschreiben Sie ja, ist es ja so, dass man sich oft auch schämt für das, was man da so denkt, weil es ja eben doch auch für einen selber erkennbar unsinnig ist, was man da tut.
Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich das Buch geschrieben habe, da erkläre ich das ja relativ lange und kann das so ein bisschen einordnen, kann sagen, wo das herkommt. Und negatives Feedback hört man ja wahrscheinlich auch seltener als positives. Wenn jetzt Leute sagen würden, oh, ihr hat ganz schön an der Klatsche, dann sagen die es vielleicht nicht, sondern denken es nur. Aber ich kriege eher positives Feedback. Und was ich da erlebe, ist, dass Leute mir sagen, ich habe das auch. Ich habe auch Gedanken, Handlungen, ich muss immer das und das machen und durchaus auch zum Teil im ernsteren Stadium. Und so leid es mir dann für die Betroffenen tut, ich freue mich dann auch immer so ein bisschen, wenn ich denke, ach krass, das hätte ich niemals gedacht von dir. Ne? Du bist so ein im Leben stehender Journalist mit erfolgreichem Podcast und was weiß ich noch alles. Du hast es auch. Und dann finde ich das eigentlich ganz schön, dass sich Leute bei mir melden und sagen, ja, ich kenne das. Und das ist das, was ich eher erlebt habe.
Bevor Sie das Buch geschrieben haben, wann und bei wem haben Sie sich zum ersten Mal getraut, über Ihre Zwangsstörung zu sprechen?
Ich glaube, in Teilen hat das meine Familie immer so ein bisschen mitbekommen, weil die haben gesagt, oh, das darf Peter nicht sehen, sonst hat er wieder Angst, dass was passiert und so, so ein bisschen. Und sonst habe ich eigentlich nur mit meiner Partnerin darüber geredet und niemanden so richtig, doch einer Freundin mal im gemeinsamen Urlaub habe ich so ein bisschen was erzählt, aber so diese ganze Geschichte in ihrem ganzen Ausmaß habe ich immer verschwiegen und versteckt.
Sie haben mittlerweile einen kleinen Sohn. Wann werden Sie ihm zum ersten Mal davon erzählen können?
Da muss er, glaube ich, schon so 10, 11, 12 Jahre alt sein, bis man das wirklich verstehen kann. Aber da werde ich natürlich sehr genau darauf achten, weil auch ein Grund für Zwangsstörung kann auch Vererbung sein. Also es tritt in manchen Familien häufiger vor. Da werde ich sehr genau achten, dass wenn ich da was sehe, dass da entgegengeschritten wird.
Und das möglichst früh. Das ist auch eine Erfahrung, die Sie gemacht haben, dass es sinnvoll ist, möglichst früh dagegen vorzugehen, oder?
Ja, schon. Also es tritt meistens dann erst so nach der Pubertät auf, also eine Zwangsstörung, und wird dann in 20er Jahren, 30er Jahren immer mehr und mehr. Gibt aber vereinzelt Kinder, die das auch dann zeigen. Über, ich sage jetzt mal, normale Zwänge von Kindern, weil Kinder haben auch so eine Phase, wo sie wirklich sehr strukturiert sind und sehr ordentlich, um überhaupt mal Regeln zu lernen und Ordnung.
Stimmt, nicht auf Ritzen treten zum Beispiel, ne? Auf
ja, genau. Also genau. Also die, es gibt so leicht zwanghafte Phasen von Kindern, die sind immer ganz normal. Aber wenn ich sehen würde, dass bei meinem Sohn dann irgendwas überproportional auftritt, dann würde ich vielleicht wachsamer sein als andere.
Ja. Peter Wittkamp, Sie haben dieses Buch Für mich soll es Neurosen regnen nicht als Ratgeber geschrieben. Dennoch, gibt es für Sie so einen allgemeinen Rat, den Sie Menschen geben würden, zur Frage, woran erkenne ich das, ob ich wirklich unter einer Zwangsstörung leide und wie man damit umgehen sollte, was man unternehmen sollte, wenn man das an sich bemerkt?
Ja, also das Problem ist, dass es ein sehr, sehr graduelles Phänomen ist. Also diese Mischung aus wann ist das eine Macke, wann ist das ein Zwang, ist sehr, sehr schwierig, da gibt es viele Übergänge. Aber Indizien sind, wenn man merkt, dass der Alltag dadurch eingeschränkt wird, wenn das alles ein bisschen düster wird mit unangenehmen Gedanken, wenn man merkt, dass man wirklich viele Dinge macht, ordnet, wäscht, sortiert, die man eigentlich gar nicht machen will, wenn einem das unangenehm ist. Das sind so Warnzeichen. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass bis zu 30% der Leute eigentlich unter einer Zwangsstörung leiden, also nicht nur diese 1-2%, die Sie eben erwähnt haben, aber dass das zum Teil auch gar nicht therapiert werden muss, weil das nicht so schlimm ist. Ich habe da ein schönes Beispiel, nehmen wir einen Vater, der jeden Sonntag aus einer Tasse trinken muss und dann ist das sein Ritual und er hat vielleicht auch irgendwie schlechtes Gefühl, wenn er das nicht macht, das muss so sein. Und dann fahren die im Urlaub und nach 300 Kilometern merken die Tasse ist nicht dabei. So. Ein normaler Mensch muss jetzt eigentlich sagen, meine Güte, egal, wir fahren weiter, wir können nicht nochmal 300 Kilometer zurück und nochmal vorfahren, das ist Quatsch. Wenn dieser Vater es jetzt macht und die fahren zurück, die ganze Familie holen diese Tasse, dann ist das schon sehr nah an einem Zwang dran, weil man will eine Tat machen, man hat irgendwie Befürchtung, dass das nicht so gut ist, wenn man das nicht macht. Aber wenn das nur diese eine Tasse ist und es nur diese eine Fahrt war in einem langen Leben, dann würde ich deswegen nicht direkt zum Therapeuten rennen, solange sich das nicht auf andere Objekte ausweitet, solange ich merke, das wird mehr und mehr. Ich habe das noch bei dem Messer, der Gabel und im Büro und ich komme eigentlich nicht mehr zurecht. Ja, wenn man merkt, das wird mehr und mehr, dann sollte man unbedingt was machen.
Das heißt, therapeutische Hilfe suchen und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung, die Sie auch in Ihrem Buch schildern, nicht alleine bleiben mit dem Thema.
Ja, also wenn man merkt, es ist so leicht und man sieht sich in der Lage, da entgegenzusteuern, dann kann auch helfen, sich selber so ein bisschen zu ärgern. Also ganz ohne Therapeut zu sagen, weißt du was, das mache ich mal extra nicht. Ich weiß, dass ich da irgendwie zu neige, aber ich lasse das mal unordentlich oder ich wasche jetzt mal nicht die Hände und so weiter. Wenn man merkt, das kann man alleine. Wenn man merkt, das ist schon mehr geworden, das ist stärker, dann gerne einen Therapeuten aufsuchen, der einen da anleitet. Und auch, genau, jemandem Bescheid sagen, dem man vertraut, dem man sagt, ich habe da irgendwie gemerkt, das ist nicht mehr normal, ich mache das zu viel. Das ist auch hilfreich, ja.
Peter Wittkamp in HR Info, das Interview. Der Autor hat jetzt ein Buch über sein Leben mit Zwangsstörungen geschrieben unter dem Titel Für mich soll es Neurosen regnen, erschienen bei BTB. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Wittkamp.
Gerne.
Und diese Sendung, HR Info, das Interview, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.